Hallo Kinofans und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, auch wenn wir diesen Podcast hier gerade aufnehmen in einem Jahr, das sich dann noch 2021 nennt, hört ihr diesen Podcast erst 2022 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und für diesen ganz besonderen Podcast habe ich mir zwei sehr seherisch fähige Männer geholt, mit denen ich jetzt darüber reden werde, was uns denn 2022 so im Kino erwartet. Zum einen ist das der gute Julius. Hallo Julius.
Hallo.
Und zum anderen ist es Pascal The Voice. Hallo Pascal.
Hallo.
Das ist jetzt dein neuer Spitzname. The Voice. The Voice von Filmstarts. Ja, und ich habe es schon ein bisschen gespoilert. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was uns dann 2022 so im Kino erwartet. Jeder von uns hat so fünf Favoriten mitgebracht. Und einen kleinen Geheimtipp, da müssen wir dann mal gucken, ob wir zu diesem Geheimtipp dann auch noch kommen oder nicht, je nachdem, wie lange unsere Zeit dann schon irgendwie abgelaufen ist oder so. Und ich würde sagen, wir gehen einfach ja fröhlich reihum, immer einen Film und gucken, wohin uns das Gespräch führt, wie lange uns das Gespräch bei einem Film hält. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir machen das im Uhrzeigersinn und fangen mit Pascal an.
Gerne. Also mein erster Film, den ich ausgewählt habe, ist Tiefe Wasser. Das ist ein Erotik-Thriller von Adrian Lyne, der zum Beispiel 9,5 Wochen gemacht hat oder auch Eine verhängnisvolle Affäre.
Und die auch Erotik-Thriller sind, wie man auch schon an den Namen eigentlich sagen kann.
Genau.
Sollten wir vielleicht trotzdem noch dazu sagen.
Er bleibt seiner Tradition treu, genau. Die Hauptrollen spielen Ben Affleck und Ana de Armas, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch liiert waren. Inzwischen wissen wir ja, haben sie sich getrennt.
Inzwischen ist J-Lo dazwischen gekommen.
Genau. Und die beiden spielen ein Ehepaar, was sich momentan in einer großen Krise befindet. Und um aus dieser Krise rauszukommen, entscheiden sie sich dazu, Affären einzugehen. Das heißt, sie begeben sich gegenseitig auf Sexabenteuer mit anderen Partnern. Und daraus entwickelt sich dann so eine Art Psychospiel, wo einer immer versucht, den anderen irgendwie zu demütigen, was dann wohl immer krassere Konsequenzen nach sich zieht. Das ist auch eine Romanverfilmung, basiert auf einem Roman von Patricia Highsmith, die zum Beispiel auch der talentierte Mr. Ripley geschrieben hat. Habe ich nie gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das schön düster wird.
Klingt auf jeden Fall gut und vor allen Dingen, wann haben wir das letzte Mal so einen richtigen Erotik-Thriller im Kino gehabt?
Es
so.
Kommt darauf an, ob man die 50 Shades-Filme zählt.
Nein,
ich glaube,
nein,
ich glaube nicht.
Nein. Das, erzählt, ja. Das zähle ich nicht mal unter Erotik.
Also. Es hat, glaube ich, Pascal auch schon mal so schön gesagt, das ist wirklich ein Genre, was eigentlich fast ausgestorben ist, zumindest in dieser Form. Das ist halt irgendwie so prominent besetzt und auch halt mit Adrian Lyne auf dem Regiestuhl ist es halt echt ein Film, den es so zum letzten Mal in den frühen 2000ern wahrscheinlich gab. Oder so hier Wild Things oder sowas.
Ja, oder halt auch von ihm Untreu mit Diane Lane. Das war so der letzte klassische Erotik-Thriller, glaube ich. Ja, ist ein total ausgestorbenes Genre, was ich gar nicht verstehe, weil man da ordentlich was zu bieten hat. und ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das Saxophon auch wieder zum Einsatz kommt, wie in jedem Erotik-Thriller.
Das wäre schon sehr schade, wenn nicht. Auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Produkt, also so ein Ergebnis der Zeit, dass sowas dann vielleicht irgendwo so ein bisschen erstmal ad acta gelegt wurde, so, ne, weil Erotik-Thriller und diese ganzen Männerrollen, Frauenrollen, die man da halt irgendwie so dann verwendet oder nicht, so, dann ist natürlich immer so ein bisschen fraglich, aber ich habe den tatsächlich auch auf meiner persönlichen Liste, hatte ich den auch schon ganz oben hingeschrieben, als ich gesehen habe, wer da alles so beteiligt ist und worum es tatsächlich geht. Wo ich mir dachte, okay, schaffe ich es bis dahin noch das Buch zu lesen oder nicht? Das ist ja bei mir immer dann so dieser Punkt, so, oh, das basiert auf einem Buch, ja, das muss ich mal gucken. Aber ja, nee, da bin ich auch auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf.
Aber kommt ja wahrscheinlich nicht im Kino in Deutschland, wie ich.
Ach, ja, genau, da ging letztens die Nachricht drum. Ist ja irgendwie, geht es nur in Deutschland oder ist das wirklich in der ganzen Welt? Ist der irgendwie jetzt zum Streamingdienst Amazon, glaube ich.
Genau, ja. Anscheinend weltweit bei Amazon. Ja. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber.
Ja, es ist ja dann häufig auch, und zu dem Zeitpunkt steht es ja noch gar nicht endgültig fest. Aber weiß man denn was dazu, warum, was die Entscheidung dazu war?
Keine Ahnung.
Also dann hoffen wir mal, dass es nicht die Qualität an der Qualität des Films liegt, sondern eher, dass man halt irgendwie da kein Kinopotenzial hat. Ja,
wahrscheinlich genau das, was wir gerade gesagt haben. So, ne? Erotik-Thriller, jetzt gerade so, vielleicht nicht irgendwie, vielleicht hat man echt Angst, weil ich meine, so von dem, die Namen sind ja alle groß, sowohl vor als auch hinter der Kamera. So, ja. Oder, und Ben Affleck und Ana de Armas hat man ja nun auch zwei schöne Menschen, die sicherlich schön dabei aussehen, wenn sie hier irgendwie vor der Kamera Sachen tun. Also,
Naja, ich meine, das basiert zwar auf dem Buch, aber ich denke nicht, dass dieser Roman einen ähnlichen Stellenwert hat wie die 50 Shades Bücher. Der ist bestimmt viel besser. Mhm. Aber er ist bei weitem nicht so ein Ding, wo dann alle Leute ins Kino rennen, weil sie unbedingt wissen sollen, wie dieses heiße Sadomaso-Zeug dann auf der Leinwand aussieht. Mhm. Also das könnte wahrscheinlich der Grund dafür sein, dass das halt eben frühzeitig die irgendwie den an den Streamingdienst abgeschoben haben.
Mhm. Naja, egal. Solange man ihn sehen kann, ist es ja dann auch okay. Streamingdienst ist zweimal nicht das gleiche wie Kino, aber naja, gut. Okay, Julius.
Ich habe jetzt gerade mal auf meine Liste geschaut, ob ich irgendwas dazu Passendes habe. Habe ich aber nicht. Also habe ich jetzt komplette Kontrastprogramm. Und ich sage einfach mal Bullet Train. Das ist der neue Film von David Leitch, einem der beiden John Wick-Erfinder. Ehemaliger Stuntman und Stunt-Koordinator, der zusammen mit seinem Partner und Co-Regisseur Ted Stahelski halt eben die John Wick-Reihe begonnen hat. Und seitdem, würde ich mal sagen, die blockbusterigere Karriere hingelegt hat mit Deadpool 2 unter anderem und so. Und jetzt halt eben Bullet Train macht, wo er halt eben auch hoffentlich die Stärken, was die Action betrifft, wieder zeigen kann, die er halt eben auch bei den John Wick Filmen an den Tag gelegt hat oder bei Atomic Blonde mit Charlize Theron und halt hier vor allem auch mit einem unglaublichen Cast zusammenarbeitet. Also Brad Pitt und Sandra Bullock sind wahrscheinlich die größten Namen im Cast. Gibt übrigens eine witzige Geschichte, habe ich heute erst dazu gelesen, dass Brad Pitt, da kam jetzt ja vor einer Weile der erste Trailer zu dem The Lost City, wo Sandra Bullock eigentlich die Hauptrolle spielt und Brad Pitt aber ein sehr, zumindest dem Trailer nach, ziemlich witzigen Cameo hat als großer Actionheld. Und der kam nur dadurch deswegen zustande, weil die halt eben sich die beiden bei den Dreharbeiten zu Bullet Train halt irgendwie angefreundet haben und dann sozusagen da den Gastauftritt von Brad Pitt quasi vereinbart haben. unter anderem ist aber auch noch Aaron Taylor Johnson dabei, den man jetzt gerade bei Tenet gesehen hat. Da hat er ich weiß die Rolle nicht mehr, wie die heißt, aber er hat den Anführer der Soldaten gespielt, der zeitreisenden Soldaten. Und was man halt eben auch schon gehört hat und was ich finde sehr, es kann natürlich auch viel PR-Blabla sein, aber was ich sehr vielversprechend anhört, ist, finde ich, dass er aufgrund seiner Performance in diesem Film Bullet Train dann die Rolle als Kraven the Hunter bekommen haben soll. Also der große Spider-Man-Bösewicht, der jetzt demnächst auch seinen eigenen Film bekommt. Und da soll er halt, hat er offenbar bei Bullet Train so abgeliefert, dass ihm Sony direkt die nächste Rolle angeboten hat. Aber
worum geht's in dem Film? Also weiß man das
irgendwie? Ein Zug also, und ein Zug. Nein, es geht im, es sind offenbar fünf Attentäter oder Auftragskiller, die alle sich an Bord desselben Zugs befinden und irgendwie merken, dass sie dasselbe Ziel verfolgen oder zumindest irgendwie sich ihre Ziele so überschneiden und dann wahrscheinlich gerät es in eine große Schießerei und Ballerei aus, die sich gegenseitig dann alle versuchen auszuschalten und so. So viel weiß man aber tatsächlich noch nicht darüber zu diesem Zeitpunkt.
Ich hoffe, das gefällt mir. Ich weiß, mein Problem ist halt wirklich nach wie vor, und ich glaube, ich habe das auch in irgendwelchen Podcast-Folgen schon oft genug gesagt, ich möchte die John Wick-Reihe gerne mögen, aber ich kann es irgendwie nicht. Also so der 16-jährige Sebastian in mir denkt sich, du Vollidiot, was kann es Besseres geben? So. Aber ich mag so ein paar Action-Set-Pieces und aber auch zum Beispiel Atomic Blonde, den du jetzt erwähnt hattest, da fand ich halt auch ein paar Set-Pieces ganz cool so, aber auch der Film hat mich jetzt nicht so überzeugt, deswegen, ich hatte das irgendwo mal in der Vorbereitung gelesen, so David Leitch, so, aber es ist eher so ein Film, so, ich muss mal abwarten, bis man so den ersten Trailer dazu sieht und dann einfach mal schauen, so, das weiß ich nicht, irgendwie so dieser komische ganze John Wick Action Hype, irgendwie haben wir vorbeigegangen.
Ich sag später noch was dazu, kann ich schon mal andeuten.
Okay. Also ich habe auch Lust auf den, aber ich kann Sebastian da auch so ein bisschen verstehen, bei mir ist es inzwischen so, dass ich dieser Hochglanz, makellosen Action-Inszenierung so ein bisschen überdrüssig geworden bin. Ich habe aber Lust drauf, weil ich bin auch großer Brad Pitt-Fan und ich glaube, dass da schon was geht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der bei mir überhaupt so in der Top 20 wäre, der meist erwarteten Film
nächstes Jahr. Ja, ich hoffe halt drauf, dass es eben nicht so Hochglanz ist. Ne? Also John Wick ist halt, das ist herausragend inszenierte Action, aber es ist halt eben, es lebt halt eben auch davon, dass es eben nicht in der ganz großen Budgetklasse ist. Und ich fand zum Beispiel auch, ich mochte Deadpool 2 zum Beispiel sehr gerne, den David Leitch auch gemacht hat, aber die Action-Szene war nicht das Highlight des Films, ganz im Gegenteil. Da hat man halt nicht mehr davon gemerkt, dass wo seine Wurzeln eigentlich liegen, nämlich in diesen von den Hauptdarstellern, also Keanu Reeves im Klartext performten Action-Szenen, die halt einfach super choreografiert sind, mit wenigen Schnitten, in langen Einstellungen gedreht und halt einfach ohne große auf irgendwie Stunt-Leute oder visuelle Effekte zurückgreifen zu müssen. Und ich hoffe einfach mal darauf, dass das bei Bullet Train diese Stärke sich wieder mehr zeigt und vielleicht kombiniert mit einer etwas besseren Film drumherum als zum Beispiel bei dem Atomic Blonde, den du angesprochen hast. Da gibt es diese eine herausragende 20-Minuten-Klopperei, genau. Aber drumherum ist halt irgendwie ein bisschen viel, ist halt relativ viel Langeweile und so Klischees und hoffentlich wird es hier besser.
Frag mich denn nur, weil es wird ja immer angedeutet, dass das alles irgendwie in einem Universum spielt, hier auch mit diesem Nobody, mit Bob Odenkirk und so, ja. Fährt der Bullet Train dann da überall durch und wenn man ganz genau aufpasst und aus dem Fenster guckt, so im Hintergrund sieht man dann John Wick.
Vielleicht.
Ich bin jetzt schon, wie gesagt, also ich meine, gute Actionfilme gucke ich ja auch immer gerne und wenn das mal wirklich was anderes ist, Brad Pitt klingt auch immer gut. Der Mann wird auch irgendwie, der ist auch wie so guter Wein mit dem Alter irgendwie immer besser. So, ja. Ne? Also dieser Auftritt allein in diesem The Lost City Trailer, so ich habe gedacht, okay, also wenn ich mit 57 auch noch so aussehen würde, ja, dann gerne.
Bestimmt, Sebastian, bestimmt.
Und man kann ja mit dem Zugsetting auch noch einiges machen.
Ja,
absolut, so, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht super neu, aber kann man ja auch wirklich auf die klaustrophobische Ebene gehen. Klingt interessant.
Das ganze Setting hat ja hier der Train to Busan, der koreanische Zombie-Film hat es ja zum Beispiel bewiesen, wie herausragend das sein kann, so ein begrenztes Setting. Es gibt halt einfach, wenn der Zug erstmal fährt, ne, dann.
Oder Snowpiercer.
Snowpiercer, ja. Gibt es halt eben, kann man im Prinzip, spielt sich halt alles auf einem sehr engen Raum ab und dann kann das halt auch, kann das sehr gut sein.
Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Film, für den muss ich mir den Zettel vorhalten, weil diesen Titel habe ich mir noch nicht gemerkt. Und ich bin auch erst seit, ich weiß nicht, ich glaube, der Trailer zu diesem Film ist, glaube ich, auch erst 1-2 Wochen alt oder so. The Unbearable Weight of Massive Talent.
Ja, leider auf Deutsch nur Massive Talent.
Ja, gut.
Also auf Deutsch in großen Anführungszeichen. Ja, ja, trotzdem, ich bin sehr enttäuscht über diesen Titel.
Ja, weil allein dieser Titel hat schon eine Aussagekraft irgendwo. Und wir sind hier in der Welt der verrückten Nicolas Cage-Filme. Und Nicolas Cage spielt quasi eine Version von sich selbst, der von einem ziemlich reichen Schurken, gespielt von Pedro Pascal, angeheuert wird, um bei seiner Geburtstagsfeier aufzutreten. Und gleichzeitig soll er dann aber noch, weil es eben ein Schurke ist, den dann noch irgendwie für CIA ausspionieren oder sowas. Und ja, also der Trailer sieht herrlich gaga aus. Nick Cage, finde ich, hat sich sowieso in letzter Zeit wirklich auf eine sehr faszinierende Art und Weise neu erfunden oder wiedergefunden oder ich weiß nicht wieso. Ich meine, er war ja immer so ein bisschen in den Schlagzeilen so mit seinem, er muss irgendwie seine drei Schlösser abbezahlen und hat irgendwie kein Geld und deswegen war er gefühlt in wie Sam Jackson irgendwie, gefühlt in jedem Film.
Oder Bruce Willis.
Oder so. Und aber ich finde mit es kommen jetzt wieder immer mehr und mehr so Filme, wo ich denke, okay, ja, wow, so, ne? Also der Mann stellt trotzdem irgendwo immer noch wieder unter Beweis, dass er immer noch einer der besten und fantastischsten Schauspieler ist, die wir überhaupt haben. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem endlich mal diesen Pick geguckt. Der hat mich ja auch komplett aus den Socken gehauen, irgendwie so ein grandioser Film. Und der hier sieht jetzt natürlich ein bisschen mehr auf Comedy aus und Nick Cage, der auch mit, ja, schon im Trailer mit seinen eigenen Film konfrontiert wird, weil er natürlich so eine Art Nick Cage Superfan kennenlernt. Es steht, glaube ich, noch kein richtiger deutscher Termin fest. In den USA soll der irgendwie im April kommen. Ich hoffe, dass das dann auch so irgendwie für uns so das Startdatum sein wird. Aber Da habe ich Bock. Also als ich den ersten Trailer gesehen habe und so das Konzept dahinter, dachte ich so, ja, okay, komm, das ist Nick Cage. Was kann man daran falsch machen, oder?
Ja, es treffen, vor allem treffen so ein bisschen so die drei verschiedenen Gesichter des Nicolas Cage hier aufeinander. Ne? Man hat so diesen, also er spielt ja quasi sich selbst auf dem Höhepunkt seiner Karriere, der, oder zumindest sozusagen, wenn es damals nicht so bergab gegangen wäre mit ihm so ein bisschen. Also ist er so dieser Nick Cage aus den 90ern, der hat so eine mit Con Air und sowas und hier The Rock und sowas, der halt sozusagen, da war ja quasi ein Superstar, ne, irgendwie einer der Größten auf dem Planeten. Dann hat man halt aber auch gleichzeitig so diesen Gaga Cage, den man halt mittlerweile immer mehr bekommt und wie bei Mandy oder sowas halt eben auch. Und so ein Hauch aber auch von diesen trashigen C-Action-Filmen, die er sonst halt immer zwischendurch dreht, um Geld zu verdienen. Das ist echt sehr reizvoll, finde ich.
Ja, da bin ich auch hochgradig gespannt drauf. Nicolas Cage ist einer meiner Lieblingsdarsteller, auf den lasse ich nichts kommen. Mhm. Und der sieht natürlich super aus. Da freue ich mich.
Ja, wie gesagt, also der Trailer kam jetzt erst vor kurzem. Guckt ihn euch unbedingt an. Also den Trailer, den Film natürlich dann irgendwie auch, wenn er dann raus ist. aber ja, so Nick Cage gibt im Moment halt wirklich viel, was man von ihm gerne, glaube ich, gucken kann. Und damit gehen wir zu Pascal.
Ja, nachdem ich jetzt schon gesagt habe, Nicolas Cage gehört zu meinen Lieblingsschauspielern, haue ich jetzt noch einen anderen Namen raus, Adam Sandler.
Irgendwo da draußen richtet Björn gerade die Ohren aus. So. Man spricht bei Filmstarts über Adam Sandler. Sehr gut.
Genau. Und der ist nächstes Jahr sogar mit zwei Filmen am Start. Ich mogel jetzt ein bisschen. Es sind beides Netflix-Produktionen. Erstmal die etwas uninteressantere, Hustle. Ist ein ernster Film, in dem es um einen Basketballcoach geht, der in Ungnade gefallen ist, dann aber feststellt, dass im Ausland wohl ein unfassbares Ausnahmetalent irgendwo zu finden ist und er versucht halt, dieses Ausnahmetalent in die NBA zu kriegen und zum Star zu machen. Klingt Standard, klingt nach einem amerikanischen Standard-Sportfilm, aber wenn es mal wieder eine ernste Performance von Adam Sandler ist, habe ich Bock drauf. Jetzt der interessante Film, Spaceman. Spaceman ist eine Romanadaption des Films Spaceman in Bohemia, heißt er, glaube ich, von, da muss ich kurz ablesen, Jaroslav Kalfa. Mhm. Es geht um den ersten tschechischen Raumfahrer. Den spielt Adam Sandler. Und dieser Raumfahrer hat private Sorgen und begibt sich dann ins Weltall, um ans Rand der Galaxie zu reisen und einen mysteriösen Sternenwolkenstaub zu erforschen. Und inszeniert wird das Ganze von Johan Rank, der Tschernobyl inszeniert hat, die Serie.
Ah ja, okay.
Habt ihr bestimmt gesehen, großartig. Und auf seiner Reise durch das All nimmt er immer wieder eine seltsame Stimme wahr. Und es ist, glaube ich, kein Spoiler, es steht schon überall. Und diese Stimme kommt von einem der ältesten Wesen des Universums, die ihn irgendwie auf der Reise begleiten. Und er nimmt dann Kontakt auf mit den Urzeiten und reist durchs All. Und es klingt ganz toll.
Aber was ich mich gerade frage, wenn du das jetzt so erzählst, weiß ich nicht, ob ich schmunzeln soll oder nicht. Weil ist das ernst gemeint oder
ist das
als Komödie gemacht?
Nein, das ist ernst gemeint.
Okay, gut. Weil dann, ja, klingt auf jeden Fall, es klingt auf jeden Fall, als wenn es in beide Richtungen gehen könnte. Mhm, nachdem du halt das in Verbindung mit Adam Sandler gebracht hast, dachte ich erst so, na okay, es ist jetzt Versuch, so nach dem Motto, die Stimme stammt von Kevin James und so, dann haben wir wieder vielleicht alle zusammen oder so, aber so das Konzept, finde ich, klingt fast schon mehr so nach Arthur C. Clarke irgendwie so mit 2001 und keine Ahnung was, also klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt keinen Stift dabei, aber komm daher auch noch auf meine Liste.
Ja, da bin ich echt auch mal gespannt. Also vor allem hat Adam Sandler ja das, und da tut man ihm halt eben auch immer Unrecht, wenn man ihn, es gibt ja auch Leute, die finden die Komödien gut, habe ich gehört. Aber es gibt vor allem halt eben auch eine Handvoll Filme mit ihm, die keine Komödien sind, denen er auf jeden Fall schon häufiger gezeigt hat, dass er auch eigentlich ein guter Schauspieler ist. Zum Beispiel ja auch bei Netflix ist gerade erst Black Diamond, der schwarze Diamant, ne,
heißt der? Uncut Gems.
Uncut Gems heißt der auf Englisch, genau, auf Deutsch schwarze Diamant, ja. Und deswegen bin ich tatsächlich irgendwie auch schon da relativ gespannt drauf, was er da macht. Das ist ja auch irgendwie aber tatsächlich ein Genre, in dem er, glaube ich, noch nie sich getummelt hat, zumindest.
Also so richtig klassisch
Sci-Fi. Richtig Sci-Fi, genau. Und tatsächlich dieser andere, es klingt halt wirklich, also da kommen halt zwei Sachen zusammen, die ich nicht besonders mag, nämlich Sportfilme und Adam Sandler. Also das ist, glaube ich, wirklich, den werde ich auf jeden Fall aussetzen, aber Starman habe ich tatsächlich.
Spaceman.
Starman gibt es aber auch, ne?
Starman ist von John Carpenter.
Ja, genau. Spaceman bin ich tatsächlich irgendwie schon neugierig drauf.
Ja. Den Basketballfilm hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Als Pascal schon anfing so mit, und es spielt ein Trainer. Also so mit Sportfilm kannst mich echt jagen. Also ich glaube, es gibt so eine kleine Handvoll so von Sportfilmen, wo ich sage, ja, okay, die kann ich mir irgendwie angucken, aber so allgemein, aber Spaceman klingt tatsächlich echt sehr interessant und ich finde es ja echt auch witzig, dass Adam Sandler da so bei Netflix jetzt irgendwie so sein neues Zuhause gefunden hat, ne, so wo er ja dann wirklich seine Schmiede hat, wo er sich austoben kann und die Dinger sind ja aber auch, glaube ich, alle, zumindest vor allen Dingen in den USA, ja auch recht erfolgreich und werden ja auch gut geguckt. So, ne? Und wahrscheinlich so ein Basketballfilm ist natürlich so bei dem etwas sportverliebteren US-Publikum wahrscheinlich auch noch so ein Film, wo die sagen, ja okay, da wird auch noch gut laufen.
Ja, ich glaube, die sind beide eine sichere Bank auf jeden Fall. Ja.
Gut, dann mal gucken, was Julius auf seiner sicheren Bank jetzt hat.
Ich habe ich hab auch wieder komplettes Kontrastprogramm. Und zwar muss ich jetzt ja hier noch ein bisschen die Fahnen hochhalten für die Superheldenfilme in unserer Talkrunde. Und fang mal an mit DC dieses Mal. Da erwarten uns ja nächstes Jahr den Plan zufolge tatsächlich mal wieder drei Filme, nachdem jetzt lange Zeit es irgendwie gar nichts mehr so richtig gab. Black Adam, Aquaman 2 und The Flash. Nee, aber ist Black Adam noch nächstes Jahr oder ist das schon übernächstes Jahr?
Nee, Black Adam, glaube ich, kommt auch noch nächstes Jahr.
Und tatsächlich von den drei, der mich am meisten reizt, ist auf jeden Fall The Flash. Ich versuche jetzt das mal irgendwie möglichst vage zu formulieren, weil wir
Multiverse,
genau. Also, fertig. Sagen wir mal so, es hat ja jetzt gerade bei Spider-Man No Way Home gezeigt, wie gut das sein kann. Ich hoffe wir kommen da bei The Flash einigermaßen, bekommen das ähnlich gut hin. Oder ich bin da zumindest relativ zuversichtlich, weil wir zumindest schon wissen, wir werden Ben Affleck sehen, wir werden Michael Keaton sehen, wir werden Supergirl sehen, von Sacha Kaye gespielt, eine Newcomerin. Wir werden dem Trailer, dieser kurze Trailer, den es schon gab, zufolge, werden wir zwei verschiedene Versionen von Ezra Millers Flash auch mindestens aufeinandertreffen sehen. Es wird sicherlich viele Jubelmomente geben, irgendwie das Batmobil, das alte wurde schon angedeutet aus den 80er Filmen von mit Michael Keaton, dass es irgendwo nochmal groß enthüllt wird und so. Und tatsächlich auch Andy Muschietti, der Regisseur, der die beiden S-Filme gemacht hat. Da sitzt, glaube ich, auch jemand, dieser The Flash-Film ist ja schon jetzt wirklich lange, lange, lange Jahre in Entwicklung und mit verschiedensten Drehbuchautoren und Regisseuren, die da irgendwie gekommen und gegangen sind. Ich glaube, da sitzt jetzt jemand, der das irgendwie gut hinbekommen könnte und der dann einen schönen, irgendwie ein bisschen nostalgischen, aber auch irgendwie modernen Film draus macht.
Ich weiß ehrlich gesagt zu The Flash noch nicht so wirklich, wie ich jetzt hype-technisch dazu stehen soll, so, weil du hast es ja schon gesagt, Julius, da wurde halt schon so lange irgendwie dran rumgedoktort und irgendwie zig Leute sind gerade was Drehbuch und Regie angeht, irgendwie ein und wieder ausgegangen. Da bin ich echt noch skeptisch, so, dass man uns jetzt versucht zu ködern, so mit, oh, Michael Keaton als Batman ist auch mit dabei und Ben Affleck als Batman ist auch mit dabei. Ich hoffe einfach mal, dass es ein guter Film wird, weil ich meine, auch hier gerade, es basiert ja so ein bisschen auf diese, oder zumindest inspiriert von dieser ganzen Flashpoint-Geschichte, könnte man ja wirklich was Spannendes draus machen. Ich bin gespannt, weil gerade DC, finde ich, traut sich ja mittlerweile auch sehr viel mehr so, was die unterschiedlichen Filme angeht.
Ja.
Und hoffe einfach mal, dass sie es da jetzt so ein bisschen interessanter hinkriegen, da wirklich diese unterschiedlichen Universen miteinander zu verknüpfen.
Das Fiese ist nur halt, dass es jetzt genau ein Jahr, nachdem das Marvel angefangen hat mit Spider-Man No Way Home, der DC-Film kommt und das natürlich schon wieder so komplett so wirken wird, oh, die kopieren es wieder, die versuchen es wieder zu klauen und so. Und deswegen ist halt auch, wenn es dann, sagen wir mal, das wird so ein Defekt wie mit Justice League und The Avengers damals. Das wird dann schon wieder der nächste große Reitfall für DC, weil ich meine, Justice League hat ja zumindest so gewirkt, als wäre es so ein halbgarer Versuch, die Avengers übers Knie zu brechen und das halt irgendwie auf die Reihe zu bekommen und hat halt natürlich nicht so gut funktioniert. Mal schauen, wie das wird. Ja, ich bin aber zuversichtlich.
Also da muss ich sagen, von der Reihe, die du gerade vorgelesen hast, bin ich ein bisschen gespannt auf Aquaman 2. Pascal?
Ich habe dazu auch was ganz Kurzes zu sagen. Also The Flash, ja, wenn ich Multiversum und Andy, wie heißt er?
Muschietti,
da bin ich erstmal raus. Aber ja, gucke ich mir natürlich trotzdem an.
Bist du Fan von den alten Batman-Filmen?
Ja.
Ja. Ja, okay, dann wird's vielleicht steht und fällt es halt eben dann auch echt damit, wie damit umgegangen wird, ne? Mit Michael Keaton und der dieser dieser Geschichte halt einfach, ne? Und dem ganzen Status.
Ja, mal schauen. Bin ich jetzt nicht super hyped drauf. Aber Aquaman hingegen schon den zweiten, weil ich den ersten total spaßig fand. Ich fand, das war so eine richtig schöne Edeltrash-Sause, die so schön über die Leinwand gewalzt ist.
Das Lustige ist ja, bei Aquaman habe ich ja wirklich die Story, dass, als ich den damals im Kino gesehen habe, fand ich den wirklich scheiße. Mhm. Also da habe ich gedacht, so, was zur Hölle habe ich gerade geguckt? Und dann hat Yves vom Moviepilot den irgendwann nochmal auf Netflix oder so geguckt und rief mich dann an, so, boah, du musst unbedingt nochmal Aquaman gucken, jetzt so mit dem Wissen, was da so kommt, dann ist der richtig unterhaltsam. Ich so, ach komm, du willst mich doch jetzt verarschen. Nein. Ja. Dann habe ich mich echt nochmal hingesetzt, irgendwie so am Wochenende, habe Aquaman nochmal geguckt. Ja, okay, es stimmt. Der Film ist absolut perfekte Unterhaltung, so richtig schön doof, aber irgendwie macht einfach Spaß. Ich meine, James Wan bringt ja auch eine gewisse Kameraaffinität irgendwo mit rein, so diese One-Takes und 360-Grad-Drehung und keine Ahnung was so, wo du denkst, ja, okay, sieht schon cool aus, deswegen Aquaman 2 bin ich auch mal gespannt. Aber und da muss ich ja jetzt Julius, ich finde es ja sehr nett, dass er gesagt hat, uns erwarten nächstes Jahr nur 3 DC-Filme. Den größten hat er natürlich unterschlagen, den 4., der ja seine persönliche Nummer 1 ist, die ich ihm quasi geklaut habe hier in unserer Vorbesprechung.
Ich hätte DC-EU sagen müssen. Sorry.
Und deswegen kommen wir dann jetzt, wenn wir schon dabei sind, kommen wir mal zu The Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson. Eine Bruce Wayne-Wahl, die ja auch schon wieder direkt für Chaos gesorgt hatte in Fanforen, weil man natürlich einen Robert Pattinson irgendwie erstmal nur mit seiner komischen Glitzer-Vampir-Rolle verbinden, wo ich jedes Mal sage, okay, Leute, vergesst es einfach. Guckt euch alles andere an, was dieser Mann gemacht hat und ihr werdet sehen, ist ein großartiger Schauspieler und das war tatsächlich für mich auch so ein bisschen der Punkt, so als, ja, okay, wenn Robert Pattinson sich jetzt sagt, so, ja, okay, wenn man mir diese Rolle anbietet, habe ich Bock, das auch irgendwie zu machen. Gleichzeitig war ja auch Matt Reeves ganz, ganz zeitig immer so dabei zu sagen, ja, das wird jetzt mehr so Film Noir, Detective Story. Wir erleben ja hier jetzt auch einen Bruce Wayne, der erst so im zweiten Jahr, glaube ich, so als Batman unterwegs ist. Der Trailer zeigt das ja auch so ein bisschen. Das Batmobil ist halt was, so ein leicht umgebauter Ford Mustang oder irgendwie sowas. Und das Kostüm ist ja auch noch nicht so unbedingt in Reinform und Perfektion, wie man das so kennt. Und ja, ich muss einfach sagen, ich meine, der Film hat ja auch eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich. So, ja. Dann sollte es ja Ben Affleck noch sein, vor und hinter der Kamera. Dann hat Affleck irgendwann auch gesagt, nee, okay, tschüss, ciao, ich bin raus. Und jetzt haben wir diesen Film, haben wir, glaube ich, auch echt ziemlich lange drauf gewartet.
Ja, ich meine, in diesem Fall ist das, glaube ich, so, dass das eine Projekt nichts mehr mit dem anderen zu tun hat, außer vielleicht den Titel.
Ja, okay.
Also ich glaube nicht, dass das da sich noch irgendwas davon findet, was irgendwie mal Ben Affleck als in seinem Batman-Solo-Film machen wollte. Und es ist wahrscheinlich auch gut so, dass das jetzt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt drauf. Du hast es vorhin schon gesagt. Ist auf jeden Fall mein am meist erwarteter Film des Jahres. Und alleine nur wegen dieser beiden Trailer. Also ich meine, man kann drüber streiten, ob man jetzt irgendwie schon wieder einen neuen Batman braucht. Es war doch jetzt gerade erst Ben Affleck und dann war es ja auch gerade mal vor 10 Jahren, ne? Dark Knight Rises war 2012. Mhm. Gerade mal 10 Jahre her, dass Christian Bale die Rolle noch gespielt hat. Kann man irgendwie alles argumentieren und so, aber die beiden Trailer, die haben mich so umgehauen, ist mir das alles völlig egal. Also ich hoffe einfach echt nur, dass ich da nicht so überhyped reingehe in diesen Film, dass ich danach irgendwie enttäuscht bin. Aber eigentlich kann ich es mir kaum vorstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, ich finde auch, so die Bilder, die man so jetzt gesehen hat, das sieht cool aus, so Paul Dano als Enigma und Colin Farrell kaum wieder zu erkennen als der Pinguin, Zoe Kravitz als Catwoman. Also wir haben ja hier auch ziemlich viele ikonische Batman-Villains schon drin, offensichtlich ja wahrscheinlich auch irgendeine Art Joker-Gang, da muss man ja dann auch nochmal schauen, wird es in diesem Film quasi auch schon wieder eine neue Form des Jokers geben oder so, wenn Honka Honka wieder plötzlich um die Ecke kommt oder so.
Oh nein. Also
da bin ich einfach auch so ein bisschen als Batman-Fan tatsächlich gespannt drauf, was man uns da so für einen Film liefert, weil zumindest DC ist ja jetzt auch so durch gerade so Filme wie Joker und so ein bisschen auch so, hast ja schon richtig gesagt, wir unterscheiden ja jetzt ein bisschen zwischen DC-Filmen und DCEU-Filmen, die jetzt, also es ist ja jetzt alles nicht mehr so, dass wir in einem großen Universum irgendwie arbeiten, sondern es halt.
Wobei der The Flash auch einiges dran ändern könnte, aber.
Genau, ja, das, wer weiß. Aber ja.
Noch zu The Batman?
Ja, wie stehen
wenn du was zu sagen hast.
Ich wollte gerade sagen, nein.
Also ich fand den Trailer oder die Trailer vor allem sehr stimmungsvoll. Die haben mich so ein bisschen daran erinnert, als beziehungsweise sah so ein bisschen so aus, als hätte David Fincher einen Comic, Blockbuster kann man dazu ja nicht sagen, aber einen Comicfilm gedreht. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Außerdem finde ich Robert Pattinson absolut großartig und freue mich, dass er Batman spielen darf. Habe ich große Lust drauf, freue ich mich sehr drauf.
Ja, das mit dem David Fincher ist ein gutes Stichwort. Das ist, glaube ich, nämlich tatsächlich auch so, was eine weitere Daseinsberechtigung für den Film, wenn man so möchte. Ich denke mal, es wird halt einfach echt noch eine ganz andere Interpretation nochmal. Also vielleicht ist halt so The Dark Knight noch am ehesten so die so vom Tonfall, aber ich glaube nicht, dass es genau derselbe Film wird. Also es wird nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe irgendwie. Es wird halt, sieht halt eher noch wie so ein Serienkiller-Thriller oder sowas halt eben aus und hat eben auch noch ein ganz anderer visueller Stil, eine ganz andere Interpretation halt einfach, ja.
Gut, dann Pascal, nächster Film.
Jawohl. Ich habe mir ausgewählt Disappointment Boulevard. Das ist der neue Film von Ari Aster, der Regisseur von Midsommar zum Beispiel.
Und Hereditary.
Ja.
Und den möchte ich bitte dazu
erwähnen. Das sind nur die beiden. Ich glaube, mehr hat er.
Ich glaube, er hat Kurzfilme.
Kurzfilm hat er einige gemacht, genau. Und ich kann noch gar nicht so viel über den Film sagen, weil noch nicht so viel bekannt ist. Es soll wohl eine mehrere Jahrzehnte umspannende Geschichte sein, um einen der einflussreichsten Unternehmer überhaupt. Wer es ist, keine Ahnung. Mhm. Aber er wird gespielt von Joaquin Phoenix.
Ja.
So, das reicht. Was sonst noch bekannt ist, ist wohl, dass Ari Aster gesagt hat, er möchte den Film 4 Stunden lang machen. Also soll 4 Stunden gehen. Und es soll wohl er hat selber als Nightmare-Comedy beschrieben. Mhm. Kann man sich jetzt selber was drunter ausmalen, aber ich finde, das klingt alles ganz toll, obwohl es eigentlich noch nichts aussagt.
Naja, das ist so ein Fall, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Hereditary und Midsommar, aber ich sehe ohne Frage auch, dass die herausragend inszeniert sind. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob Ari Aster halt jetzt weil der sich jetzt ja hier schon noch in einem anderen Genre mal ausprobiert. Also
vermutlich.
Nightmare-Comedy kann halt vieles heißen, wie du schon gesagt hast, genau. Ich denke nicht, dass es eine Horrorkomödie oder sowas wird oder so irgendwie so eine Parodie oder so. aber es wird wahrscheinlich ja schon, also es klingt halt einfach alles so, als wäre es halt kein klassisches Horrorfilm-Setting zumindest. Ja. Und das waren ja zumindest so anders, die dann auch, so sehr sie sich auch vom Durchschnitt abgehoben waren ja sowohl Hereditary als auch Midsommar irgendwie so klassische Settings. Das eine halt irgendwie so ein Haunted House Horror im weitesten Sinne und das andere halt irgendwie so ein
Folk-Horror.
Ja, Folk-Horror, genau. Mhm. Also die Wicker Man oder sowas.
Genau.
Und das ist, da bin ich einfach echt mal gespannt. Und er hat ja schon irgendwie sehr früh auch gesagt, dass er schon 10 fertige Drehbücher oder sowas in der Schreibtischschublade liegen hat und davon, glaube ich, kein weiterer Horrorfilm oder sowas dabei ist.
Ja.
Aber er ist auf jeden Fall einer von den spannendsten und aufsehenerregendsten Regisseuren, die es aktuell gibt. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf.
Definitiv.
You had me at Ari Aster. Da bin ich echt einfach mal so, ich meine, er hat jetzt ja nur 2 Filme bislang, aber die bleiben halt beide im Gedächtnis, egal wie man halt zu diesem Film steht. Ich bin zum Beispiel, ich mag nicht unbedingt so gerne Midsommar, bin halt wirklich mehr so der Hereditary-Mensch. Midsommar hat auch wirklich seine starken Momente und auch wieder diese atmosphärische. Und da glaube ich zum Beispiel, als ich das irgendwann auch mal gelesen habe, dass Ari Aster meinte, ja, 4 Stunden so Minimum, so nach dem Motto, dachte ich, ja, okay, wenn einer mir sowas andrehen kann, dann wahrscheinlich am ehesten noch er, weil bei ihm kann ich mir schon gut vorstellen, dass er diese Spannung und diese Atmosphäre einfach auch gut halten kann. Wenn du dennoch so ein Schauspieltalent wie Joaquin Phoenix irgendwie dabei hast, das, denke ich mal, klingt einfach nach einer guten Kombination und ich bin sehr gespannt, weil, wie Pascal ja schon richtig gesagt hat, viel mehr weiß man ja eigentlich im Augenblick noch nicht so wirklich. Aber ich finde es halt, würde es halt auch gut finden, wenn er wirklich jetzt mal mit seinem dritten Film in wieder eine ganz andere Richtung vielleicht einschlägt. Ja, absolut.
Also auch alleine, damit er sich nicht in diese Schublade stecken
lässt. Genau, ne? Weil ansonsten bist du immer irgendwie der Typ, der mit, der Horror
Mensch. Horror-Heini.
Ja, ja, genau. der Horror-Arthouse-Heini.
Genau.
Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt drauf.
Julius. Ja, ich mache weiter mit den Superhelden geht's dann zu Marvel. Und habe jetzt gerade frisch aus No Way Home kommend meinen meisterwarteten MCU-Film des Jahres geändert. Und nämlich finde ich jetzt tatsächlich, freue ich mich aktuell ein bisschen mehr auf Doctor Strange 2 als auf die anderen. Das heißt nicht, dass ich mich auf die gar nicht freue, ganz im Gegenteil. Wir haben, glaube ich, hier schon ein paar Mal über auch so über Thor 4, dass das irgendwie wahrscheinlich sehr verrückt und schön bekloppt alles wird. Und Black Panther 2 bin ich noch irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil auch weil da jetzt irgendwie da viel zu hören gab über Probleme hinter den Kulissen und so. Aber auf Doctor Strange 2 bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt, eben weil der ja, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber es scheint ja so, als würde er tatsächlich mehr oder weniger direkt an No Way Home anknüpfen. Mit einer anderen Hauptfigur natürlich. Doctor Strange betrifft ja spielt ja in No Way Home auch schon eine wichtige Rolle. Und muss jetzt dann offenbar da mit den Auswirkungen der ganzen Sache sich zurechtkommen. Und das wirkt alles irgendwie sehr, sehr schön, hat mich neugierig gemacht, was wir da jetzt bisher zu sehen bekommen haben.
Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mich eigentlich auf Doctor Strange 2 auch sehr gefreut. Vor allen Dingen, weil es irgendwann hieß, ja, Sam Raimi übernimmt die Regie, so Evil Dead und halt die alte Spider-Man-Saga. So dachte ich so, okay. Und jetzt, das ist ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, kein großer Spoiler mehr, gab es ja in Spider-Man No Way Home den ersten Teaser-Trailer irgendwie zu Doctor Strange 2 zu sehen. Und ich muss ein bisschen gestehen, mich haben die Bilder ein bisschen kalt gelassen. Also gerade auch, weil ich dachte so, okay, ich habe noch nicht den Sam Raimi irgendwo in diesen Bildern gefunden.
Ist vielleicht auch noch ein bisschen früh.
Klar, absolut, um Gottes Willen. Deswegen will ich jetzt auch noch nicht irgendwie den Film komplett irgendwie verteufeln oder so. Aber gerade so bei den Multiverse-Bildern, die man so gesehen hat und so, dachte, habe ich irgendwie so ein bisschen mehr erwartet. Wie gesagt, um Gottes Willen, es war jetzt wirklich nur der erste Teaser oder so. Das will ich jetzt nicht auf den ganzen Film irgendwie ziehen, weil den haben wir ja alle noch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz bin ich interessant, was so ein Sam Raimi jetzt nochmal von Neuem mit so einem Comic-Blockbuster-Ding irgendwie macht, weil er hat ja so mit seiner Spider-Man-Reihe so Comic-Blockbuster wieder so salonfähig gemacht.
Ja.
Und bin da echt mal sehr gespannt drauf, was uns der Film zu bieten hat.
Ja, kann ich mich anschließen. Ich bin auch großer Sam Raimi-Fan und es ist ja auch dann auch ein großes Comeback, dass er mal wirklich wieder bei einem Spielfilm Regie führt. Ich weiß nicht, ob ich glücklich darüber bin, dass er Doctor Strange macht oder ob ich nicht lieber sagen würde, mach doch was Eigenes. Mhm. Aber ich bin interessiert auf jeden Fall.
Ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall hier sicherlich einen großen Podcast hören.
wahrscheinlich
zu Doctor Strange 2. Der kommt ja auch relativ
Mai,
früh,
Anfang
oder?
Mai, glaube ich.
Ach so, Mai erst. Na gut.
Aber es ist trotzdem der erste MCU-Film des Jahres. Also die haben nur alles 2 Monate, glaube ich, nach hinten verschoben.
Gut. Dann bleiben wir mal dem Genre ein bisschen treu und gehen, obwohl, ich weiß gar nicht, das wird ja wahrscheinlich nichts mit Horror zu tun haben, aber wir bleiben bei einem Mann, der zumindest auch für 2 Horrorfilme bekannt geworden ist. wofür man ihn auch als den Horror-Arthouse-Heini bezeichnen könnte. Und zwar Robert Eggers, der ja The Witch gemacht hat, mit der ja auch so ein bisschen die Karriere von einer Anya Taylor-Joy gelauncht hat. Und danach den großartig fantastischen The Lighthouse, der Leuchtturm, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson, über den wir ja auch
schließt
schon gesprochen haben.
Genau, schließt sich der Kreis.
Und er kommt nächstes Jahr mit einem Film um die Ecke, der da heißt The Northman. Wird wahrscheinlich im Deutschen dann auch irgendwie
Nordmänner.
Ja, Nordmann.
Northman, Retribution.
Und auch über den weiß man ehrlich gesagt noch nicht so viel, außer dass es ja irgendwie ein Wikinger-Rachefilm sein wird über einen Wikinger-Prinz, der den Tod seines Vaters rächen möchte. Und wir wissen immerhin, Willem Dafoe ist wieder mit dabei. Haben wir die Leuchtturm-Variante. Anya Taylor-Joy spielt auch wieder mit. Alexander Skarsgård, glaube ich, wird wahrscheinlich die Hauptrolle spielen. Und Nicole Kidman spielt.
Und noch einige mehr. Also ich habe vorhin noch einen Blick auf die IMDb-Seite geworfen. Also irgendwie auch, also so lauter bekannte Gesichter, ohne Ende.
Also da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, weil das ja auch für Eggers jetzt wahrscheinlich dann so ein Genrewechsel ist und hier jetzt wahrscheinlich irgendwie so Wikinger-Drama, weiß nicht, vielleicht hat er Vikings geguckt oder so und sich gedacht, oh Mensch, alle lieben Wikinger, dann mache ich auch mal was zu Wikingern oder so. Naja,
ich glaube nicht, dass das ein Wikinger-Blockbuster wird.
Nein, das glaube ich auch nicht, aber ich bin einfach sehr gespannt, weil der Cast spricht schon mal sehr für sich, der Regisseur spricht für sich, also.
Ja, ich weiß, ich habe so ein bisschen Angst davor, ich weiß den Titel jetzt gerade nicht, aber es gibt von so einen Wikinger-Film mit Mads Mikkelsen.
Valhalla Rising.
Ja, Valhalla Rising.
Grandios.
Ja, ich muss den noch mal sehen, sag ich mal so. Ich habe den auf jeden Fall geguckt, nachdem ich Drive gesehen hatte von Niklas Winding-Refn und den super fand und habe danach Valhalla Rising geschaut und fand den grauenvoll langweilig, weil da halt war nichts passiert die ganze Zeit. Ich habe so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall so ein Film, wo man mit den richtigen Erwartungen rangehen muss und der auch richtig verkauft werden muss. Ich glaube aber tatsächlich nicht, ich weiß nicht, welches Studio jetzt dahinter steckt, ich hoffe nicht. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher so ein Indie-Studio und die werden schon auch wissen, dass sie den Film jetzt nicht als den großen Wikinger-Blockbuster irgendwie verkaufen, weil dann gibt es nur lange Gesichter nachher.
Na gut, dafür, ich glaube, für so den Wikinger-Blockbuster fehlen wahrscheinlich auch so die Blockbuster-Schauspieler. Also ich meine, du hast gute Charakterdarsteller da drin.
Ja. Es könnte so ein, wie hieß der jetzt, The Green Knight.
Genau.
Das könnte so ein Film könnte das werden, aus der, in die Richtung. Ne?
Jetzt wurde mir schon alles aus dem Mund genommen, was ich sagen wollte. Ich wollte auch so, dass er vielleicht so in Richtung Valhalla Rising trifft auf The Green Knight. Von Robert Eggers wissen wir ja auch, dass der nicht sonderlich zimperlich ist. Kann ja auch mal gut zur Sache gehen, schön schroff. Da bietet sich ja das Wikinger-Zeitalter wunderbar an, um da aus den Vollen zu schöpfen. Ich bin sehr gespannt.
Gut, dann sag uns, worauf du noch gespannt bist.
Ja, ich mache jetzt mal einen Blockbuster, habe ich auch dabei. Ich will ja nicht so sein. Und zwar ist es Mission Impossible 7.
Yes.
Kann man, glaube ich, auch noch nicht so viel zu sagen, inhaltlich, oder?
Nee.
Also man hat so ein paar Stunts gesehen,
ja.
Die sahen schon mal krass aus, aber das erwartet man auch.
Ich wollte gerade sagen, mittlerweile Tom Cruise, Mission Impossible. Ich warte nur darauf, dass er sich wirklich ins All schießen lässt und so den Felix Baumgartner macht und von oben wieder runterspringt oder so.
Das ist der nächste Schritt.
Ja.
Genau.
Ja.
Und,
aber da hat ihn jetzt ja leider schon die Fast and Furious-Reihe. Weil die waren schneller.
Aber die waren nicht wirklich oben und er geht wirklich hoch.
Ja, eben, die waren nicht wirklich oben.
Das ist noch offen.
Ja. Und ich finde, Mission Impossible Fallout ist einer der besten Actionfilme der letzten 20 Jahre, kann man vielleicht sogar schon sagen. Deswegen habe ich da riesengroße Lust drauf. Tom Cruise ist auch immer super. Ich glaube, dass das auch ganz fantastisch wird. Ich weiß inhaltlich, vielleicht weiß Julius weiß Sebastian was.
Das war mal irgendwie doch auch angeplant, dass sie Teil 7 und Teil 8 irgendwie so back-to-back drehen. Das wurde dann ja, glaube ich, aber auch wegen Covid so ein bisschen wieder geschoben. Aber das soll ja zumindest auch wahrscheinlich so eine große Story dann irgendwie sein, die zumindest über zwei Filme dann nochmal weitererzählt wird. Aber ansonsten ist es mir eigentlich auch ehrlich gesagt fast egal.
Ja.
Also solange quasi alle Beteiligten wie bei den vorherigen Filmen irgendwo irgendwie mit dabei sind.
Ja.
Und
ich glaube, das ist wirklich das Stichwort. Also da hat sich einfach auch echt so ein Team gefunden. Die ersten, was, 4 oder 3 Mission Impossible Filme, die waren ja immer sehr unterschiedlich, ne? Also ich meine, zwischen Teil 1 und Teil 2, der Kontrast könnte eigentlich nicht krasser sein.
Ja.
Dann gab es halt Teil 3, der ist quasi von J.J. Abrams dann halt eher so dann wieder so nochmal in eine andere Richtung. Und dann ging es ja erst so los, dass halt die Mission Impossible-Reihe sich halt dann so ihren neuen Stil gefunden hat mit Christopher McQuarrie.
Ja, vorher noch Bad Bird.
Genau, ja, das war, der hat ja Teil 4 gemacht. Genau. Ne? Aber das ging ja, das war schon so ein ähnlicher Stil und dann halt so jetzt aber spätestens halt ab Teil 5 haben die, ist dann halt eben auch so eine, noch mehr, nicht nur eine inhaltliche, sondern auch einfach so eine stilistische Kohärenz dann irgendwie da. Und das ist halt einfach wirklich ein Dreamteam, was sich da gefunden hat. Und dann fängt es ja auch so an, dass die halt jetzt Figuren zurückbringen aus der, das glaube ich ist auch bei Teil 7 ist auch wieder so, dass sie einige, mindestens eine, ich weiß jetzt nicht genau wer, aber ich glaube, ich habe sowas im Kopf, dass da mindestens eine Figur aus dem ersten Teil nochmal zurückkehrt. Oder sowas. Und es scheint halt eben auch so ein Ding zu sein, wo sie jetzt halt so ein bisschen so dieses Ganze halt einfach daran arbeiten, dieses so ein bisschen alles unter einen Hut zu wissen zu bekommen. Ne? Also das ist nicht nur eine Reihe von Einzelfilmen, sondern tatsächlich irgendwie so eine alles quasi ein großes Franchise halt wirklich wird, was zusammen inhaltlich auch irgendwie zusammenhängt.
Ja, viel Spaß, da Teil 2 irgendwie reinzukriegen.
Ja. Das war die rebellische Jugendphase von Ethan Hunt.
Ein paar weiße Tauben
in der
Kirche. Das muss reichen. Das muss reichen.
Da fliegen irgendwo im Hintergrund fliegen so ein paar weiße Tauben durchs Bild. Jetzt mit den Motorrädern, die spielen ja weiterhin eine große Rolle in der Reihe. Da war jetzt auch gerade bei Fallout eine herausragende Szene mit dem Motorrad.
Ja, also wie gesagt, Mission Impossible finde ich ist für mich auch so ein großer Standard geworden, einfach was Action-Kino angeht, weil gerade ab Teil 4 irgendwie gefühlt jeder Film auch wirklich krasser wurde. Und was ich bei der Reihe halt gerade mag, so die Fast and Furious-Reihe versucht auch mit jedem Teil krasser zu werden, aber sie werden halt auch immer bescheuerter und bescheuerter. Bei Mission Impossible merkst du halt einfach, dass so ein Tom Cruise halt auch so ein Standard für sich selbst gesetzt hat und du halt, ob er da nur einen Hubschrauber fliegt oder am Burj Khalifa rumkrabbelt oder durch Sandstürme rennt oder weißt du, oder taucht oder keine Ahnung was. Also es ist einfach mittlerweile, finde ich, so ein bisschen das geworden, was früher so die Bond-Reihe gewesen ist, wo du fast schon aufgeregter darauf bist, was sie dir für ein großes neues Stunting zeigen, als dass du dir denkst, so, ja, okay, gut, der wird die Welt retten, irgendwer ist böse und will sie kaputt machen und er rettet sie, aber zeigt mir die geilen Stunts. So,
ne? Der Weg dahin.
Der Weg ist das Ziel.
Ja, genau.
Ja, das ist voll gut. Das ist eine gute Vorlage, weil ich mache nämlich auch mit Tom Cruise weiter. Ich habe vorhin schon, das war vielleicht so ein freudiger Versprecher, ich habe vorhin schon mal Top Gun gesagt und der Film, den ich jetzt meine, ist Top Gun 2. Nicht, weil ich jetzt unbedingt ein Riesenfan des ersten Teils wäre. Ich weiß nicht, gibt es wirklich Leute, die den ersten Teil richtig gut finden? Keine Ahnung.
Ich glaube, da gibt es viele Leute, leider.
Entschuldigung, Sebastian. Der hebt jetzt hier mit traurigen Augen gerade die Hand.
Was heißt gut finden? Aber ich finde, das ist halt so ein klassischer 80s-Action-Film, so, ne? Ja. So der, ich weiß nicht, ich kann den gerne gucken. Ich mag sowieso auch so diese alten, diese frühen Filme von einem Tom Cruise hier, Tage des Donners und so ein Käse, alles so. Ja. Einer dieser Sportfilme, den ich mir dann tatsächlich angucken kann. aber.
Es ist ja auch nicht so, dass der keinen Spaß macht, aber es ist halt, ich habe das Gefühl, Top Gun 2 könnte das halt alles auf ein ganz anderes, ich sage jetzt nicht Niveau, aber auf ein anderes Genre oder eine neue Ernsthaftigkeit oder sowas der ganzen Sache verleihen. Und halt eben, trotzdem ist es ja so, dass das halt eben, dass der sehr eng an den ersten anknüpft, dass man halt, also es ist wirklich eine Fortsetzung, es ist kein Reboot, es spielt halt nur 30 Jahre später oder 40, irgendwie, Val Kilmer ist ja, glaube ich, auch schon bestätigt, dass er wenigstens für einen kurzen Auftritt nochmal zurückkommt, dann ist ja, glaube ich, die eine Hauptfigur ist der Sohn von Val Kilmers Figur und so, also es ist auch wieder ein Film, der irgendwie, wo es halt um das
Erbe. Miles Teller?
Miles Teller spielt ihn, ja. Der sozusagen an das Erbe halt angriffen, wo sozusagen die Legende des alten Films halt irgendwie eine große Rolle spielt. Aber für mich ist halt eben auch ein entscheidendes Argument tatsächlich der Regisseur Joseph Kosinski, der hier, ich verwechsel, ich glaube, ich werfe gerade zwei Namen durcheinander.
Sein. Ja. Joseph und John.
Ja, genau, ich meine nicht John Kosinski, sondern ich meine Joseph, wie heißt er denn?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es
nicht. Jedenfalls hat er auch den Tron Legacy gemacht zum Beispiel und mit Tom Cruise schon den, wer heißt der denn jetzt?
Oblivion,
genau. Und das ist halt vor allem ist das ein Regisseur, der einfach ein sehr sehr starker audiovisueller Typ ist. Und da waren halt sowohl Tron als auch Oblivion halt einfach wirklich perfekte Beispiele für. Nicht, dass ich jetzt erwarte, dass es hier bei dem auch so wird, aber ich hoffe halt einfach darauf, dass er halt hier auch so diese Stärke von sich halt einfach zeigen kann. Und ich bin halt auch einfach jemand, der für starke Bilder und irgendwie dazu irgendwie einen tollen Soundtrack immer leicht zu haben ist. Und deswegen glaube ich, dass das bei Top Gun 2 auch gut auch was werden könnte.
Ja, den ersten Top Gun, ja, mag ich nicht so gerne. aber als ich den Trailer zum zweiten gesehen habe, war ich dann doch sehr beeindruckt, weil da ja anscheinend wirklich bahnbrechende Flugsequenzen kommen. Mhm. Immer noch im Hinterkopf behalten, dass Tom Cruise da auch selber im Cockpit gesessen hat. Fand ich sehr beeindruckend. Also ich glaube nicht, dass der Film wirklich toll wird. Kommt drauf an, wie sehr er sich von dem ersten Teil dann inhaltlich, ideologisch dann auch ein bisschen distanziert. Aber ich glaube, dass der inszenatorisch richtig einen raushaut.
Ja, das ist aber auch das Einzige, ehrlich gesagt, was ich davon erwarte. Weil, wie gesagt, der erste Film ist jetzt kein Meisterwerk und ich erwarte hier jetzt auch kein Meisterwerk. Ich hätte ehrlich gesagt auch nie jetzt ein Top Gun 2 gebraucht, vor allem nicht was 35 Jahre später oder so, wo ich mir denke so, ach komm, Tom Cruise, so, weißt du, da kannst du auch was anderes liefern. Muss man dann, glaube ich, sehen, so die ersten Bilder sahen ja wirklich fantastisch aus ich meine, so die Flieger-Action im ersten Teil war schon ziemlich cool, wenn ich mir das jetzt so mit heutigen Standards vorstelle und mit dem, wie weit ein Tom Cruise halt auch gewillt ist zu gehen, denke ich mir, okay, wow, so, also da wirst du dich wahrscheinlich selbst im Kino fühlen, als würdest du da mit ihm im Cockpit sitzen.
Ja.
Und deswegen, ja, also wird auf jeden Fall geguckt. Ja, wenn wir in der Blockbuster-Runde bleiben, dann mache ich mal weiter auf einen Film, den ich glaube ich mittlerweile mehr pflichtgefühlsmäßig gucken will, nicht weil ich mich krass auf ihn freue oder so. Avatar 2 von James Cameron. 2009 kam der erste Avatar in die Kinos, ist irgendwie immer noch einer der erfolgreichsten. Avengers Endgame war es mal ganz kurz.
Genau.
Aber ich meine, ich habe letztens irgendwie gelesen, wenn man jetzt inflationsbedingt dann wäre vom Winde verweht wohl sogar noch davor.
Aber, egal.
und ja, also ich meine, damals, als ich, glaube ich, den ersten Avatar im Kino gesehen habe, so, und dann mit 3D-Brille und so, das war irgendwie schon der halbe Zauber, der das Ding irgendwie rund gemacht hat, so. Und als man ihn dann irgendwie nochmal so irgendwann im Fernsehen gesehen hat, ohne 3D-Brille, hast du gedacht so, Pocahontas in Space und es knallt viel und so lustige blaue Wesen. Und nichtsdestotrotz bin ich irgendwie gespannt darauf, weil wir warten jetzt seit 13 Jahren darauf, dass Avatar 2 in die Kinos kommt. Ich glaube, der sollte ja irgendwie schon 2018 das erste Mal irgendwie ins Kino kommen. Dann wurde er halt gefühlt jedes Jahr verschoben. Mittlerweile ist James Cameron ja so in Anführungszeichen größenwahnsinnig geworden, dass er gesagt hat, ja, ich mache insgesamt 4 Fortsetzungen. Das hat
nichts anderes mehr.
Und naja, wirklich. Ja. Und von 2022 an kommt dann angeblich alle 2 Jahre ein neuer Avatar-Film, bis wir irgendwie 2028 dann bei Avatar 5 sind, wo ich mir denke, okay, also ich weiß nicht, was du dir da ausgedacht hast. Ich hoffe, dass es das auch wirklich alles trägt. Das Einzige, weswegen ich halt auf Avatar 2 halt wirklich gespannt bin, ist, weil James Cameron zumindest immer einer dieser Regisseure gewesen ist, der halt so perfektionistisch ist, dass er das wahrscheinlich allein vom Technischen her nochmal wieder auf so ein ganz neues Level setzen wird. Ich meine, er ist ja zum Marianengraben getaucht, um da halt auch irgendwie Aufnahmen zu machen für diesen Film, weil Avatar 2 soll ja zumindest auch viel im und unter Wasser spielen. Und da hat er auch irgendwie Motion Capturing unter Wasser möglich gemacht und keine Ahnung, sowas alles. Also da denke ich mir, dass das wahrscheinlich allein von der technischen Warte her schon wieder ein sehr, sehr sehenswerter Film sein wird. Ob ich jetzt Teil 2, 3, 4 und 5 brauche, erstmal würde ich sagen, nein. Aber mal gucken, was man uns dann hier im Dezember dann irgendwie vorlegt. Also da bin ich tatsächlich irgendwie dann doch wieder ein bisschen gespannt drauf.
Ja, kann ich mich so anschließen. Also ich finde, James Cameron hat dem Kino schon ganz viele Dienste erwiesen. Man darf auch nicht vergessen, der hat immerhin Terminator gemacht. Ne? Ja, ich finde es dann ein bisschen schade, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er irgendwie fast 10 Jahre sich nur noch mit Avatar beschäftigt, nachdem er jetzt irgendwie 12 Jahre sich auch nur mit Avatar beschäftigt hat anscheinend, aber es kam nichts.
Ja, ja, nee, hat er nur irgendwie so eine kleine Doku, glaube ich, dann noch halt für seinen Tauchgang da gemacht, aber ja, ansonsten.
Da denke ich mir, mach doch mal nochmal irgendwas anderes
vielleicht. Ja,
ja, ja. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen.
Ja.
So, ne?
Aber vielleicht, wir sollen es abwarten, vielleicht ja, ja, wird Avatar 2 ja auch das krasseste Ding ever.
Es wird halt vor allem darauf ankommen, ob der Film halt nicht nur optisch und technisch herausragend ist, sondern halt eben auch inhaltlich und erzählerisch etwas besser oder zumindest etwas weitgreifender. Also es ist halt, ich meine, es ist ja nicht so, dass Avatar jetzt irgendwie eine so irgendwie so diese Umwelt und wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir nicht alles kaputt machen. Das ist ja eine, okay, das ist eine wichtige Botschaft auch immer noch, aber es ist halt einfach schon eine sehr klischeehafte Story einfach irgendwie alles gewesen und irgendwie so dieses mit dieser super bösen Firma, die die armen Navida ausbeutet und so, und das ist halt irgendwie alles, das hat man halt eigentlich alles schon 1000 Mal gesehen. Es ist unfassbar, dass der Film trotzdem so unfassbar erfolgreich war. Ich bin halt einfach mal, das ist wirklich, daran wird es halt, glaube ich, auch stehen und fallen, ob halt wirklich Avatar 3 bis 5 noch irgendjemanden interessiert hat, ob das diesmal auch ein bisschen darüber hinausgeht, über so eine wirklich sehr grundlegende Geschichte.
Na, und vor allen Dingen frage ich mich halt, ob so dieser Hype für diesen Film dann noch da ist, wenn jetzt weil was ich tatsächlich zumindest beobachten muss, immer wenn ich auf YouTube ein Video zu Avatar 2 gemacht habe, war das eins der erfolgreichsten Videos
des Jahres. Ja, ist bei uns in der Redaktion ähnlich. Also wenn wir darüber schreiben.
So, das Interesse scheint irgendwo noch da zu sein. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir den ersten Trailer sehen dazu, dann der wird sicherlich auch irgendwie durch die Decke gehen. Ja, ja. Aber ist dann halt tatsächlich trotzdem die Frage, weil ich meine, da steckt schon Druck hinter, so wenn du die Fortsetzung zu dem erfolgreichsten Film aller Zeiten irgendwie machen willst. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, ob sie das hinkriegen, ob das vielleicht wirklich so der Blockbuster für 2022 wird oder was uns da irgendwie noch erwartet.
Keine Ahnung.
Muss man wirklich dann mal schauen.
Ich glaube, da kann man aber immer noch James Cameron vertrauen.
Ja, ja. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Pascal, ich hätte echt mal Bock, dass er vielleicht wirklich mal irgendwie was Eigenes macht.
Naja, so ab 2028 dann.
Ja, ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film von Pascal.
Ja, das ist Killers of the Flower Moon. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Ja. Irgendjemand hier? Ja, beide. Ja. Es ist der neue Martin Scorsese-Film, der ja anscheinend direkt bei Apple TV Plus landet.
Weil die Kinos und die Kinoverleiher alle kalte Füße bekommen haben.
Okay. Unfassbar, dass das heutzutage so ist bei einem Martin Scorsese-Film. Da sollte man sich drum reißen.
Vor allem bei dem Cast auch dazu.
Genau, den Cast kann ich schon mal erwähnen. Es ist Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und in den Nebenrollen Robert De Niro und Jesse Plemons. Das macht schon mal Lust, dreifach. Und es geht um ein Reservat von Ureinwohnern in den 1920er Jahren, wo eine Mordserie stattfindet. Das heißt, wohlhabende Ureinwohner werden ermordet und ein Detective macht sich auf den Weg, um diesen Mord aufzuklären und findet dann nach und nach heraus, dass es wohl mit großen Ölvorkommen zu tun hat, die unter diesem Reservat, ich weiß nicht,
wie gefunden wurden.
Genau.
Also,
genau, und für mich ist es halt einfach Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, da habe ich zwei Namen, wo ich auf jeden Fall sofort dabei bin.
Naja, und halt De Niro, das ist ja auch das Spannende, dass jetzt halt wieder wirklich, dass er Scorsese jetzt hier quasi mit seinen zwei Musen oder Leinwandpartnern sozusagen halt irgendwie zusammenarbeitet, die ja beide so eine ganz andere Ära von Scorsese eigentlich geprägt haben, ne?
Ja.
Also ich finde das auch wahnsinnig spannend. Was das halt einfach, und dann noch so jemand wie Jesse Plemons halt einfach dazu, der ja auch einfach sich in den letzten Jahren so ein Portfolio an herausragenden Performances irgendwie.
Und schon bei Irishman dabei war und auch super war.
Ja, genau. Ja, also und ich meine, ich kann schon so ein bisschen verstehen, dass das halt einfach ein Film ist, wo im Kino, die Kinoverleiher halt so ein bisschen Angst haben, dass sie das Geld wieder reinkriegen damit, ne? Also man hat es ja gerade gesehen, wie selbst auch in Steven Spielberg mit West Side Story auf die Nase gefallen ist, der ja Ende 2021 angelaufen ist. Und der hat auch, habe ich dann gesehen, 100 Millionen gekostet. Mhm. Also ich meine, der sieht auch wirklich fantastisch aus, der Film, aber 100 Millionen, ein Musical. Ohne große Stars. Also es ist halt wirklich, und dann halt nur der Name Spielberg muss dann halt reichen, um das zu verkaufen. Und ich meine, ich nehme mal nicht an, dass der Killers of the Flower Moon wesentlich günstiger sein wird, ne? Und dann sind halt das ist dann halt leider so ein Fall, wo dann echt nur noch die Streamingdienste das Geld so locker haben.
Ja. Gab es da nicht auch wieder so ein langes Thema, dass der auch so ein gigantisches Budget hat?
Ich meine ja, ich
dass der irgendwie 200 Millionen oder so kosten soll?
Okay, das hoffentlich nicht, weil das wird dann echt.
Ja, irgendwie sowas also, war da.
Bei Apple sind die Taschen tief genug.
Ich wollte gerade sagen, Apple hat die Kohle da. Das ist natürlich, ich meine, auf der einen Seite ist es immer schade, wenn man hört so, der neue Scorsese, aber nur auf Apple TV Plus. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank, dass er dann überhaupt da auf Apple TV Plus dann irgendwie kommen kann, weil wenn es dann überhaupt nicht kommt, so wäre es halt auch irgendwie schade.
Ja, total.
Ne? Und
total.
Ich meine, die Story klingt ja auch was, wo ich mir denke, ja, wer wenn nicht Scorsese, so nach dem Motto, und dann noch mit dem Cast. Klingt echt wahnsinnig, wahnsinnig spannend.
Und übrigens auch vor allem, weil halt hier auch, man jetzt nicht, wie man vielleicht denken würde, DiCaprio die Hauptrolle, nämlich das ermittelnden Polizisten spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern die spielt nämlich Jesse Plemons. DiCaprio spielt eigentlich so eine unsympathische Figur, nämlich den irgendwie den, also wenn ich das richtig weiß, dann spielt den Niro irgendwie einen von diesen Ranchern, die quasi morden, um halt an diese Ölvorkommen zu kommen. Und DiCaprio sollte ursprünglich den Polizisten spielen oder den FBI-Agenten spielen. Und es spielt jetzt aber den Neffen von dem Rancher, der mit einer Osage, also einer von den amerikanischen Ureinwohnerinnen, verheiratet ist und sozusagen deswegen in so eine Art Gewissenskonflikt gerät. Mhm. Also weil er halt sozusagen, ne, auf der einen Seite steht halt die familiäre Bindung zu seinem Onkel, dem skrupellosen Mörder, und auf der anderen zu seiner Frau, die halt zu den Leuten gehört, die ermordet werden. Es klingt also auch sowas, wo auch alleine schon so eine Entscheidung, die, wer auch immer die jetzt getroffen hat, ob es DiCaprio oder Scorsese oder beide zusammen waren, halt zu sagen, wir packen nicht den großen Star in die klassische Protagonistenrolle. Das finde ich auch einfach sowas, was schon irgendwie gleich echt spannend klingt.
Ja, absolut. Mhm. Gut, dass du es sagst.
falls ich die Vorfreude gleich doch mal größer geworden.
Das war, nee, ja, wirklich.
Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt.
Aber ja,
ich
glaube, vor allem DiCaprio in solchen Rollen funktioniert ja auch.
Ja, er kann das halt gut. Vor allem auch richtig
sowas
gut so.
Halt, ne?
Unsympathen und, oder so Widerlinge oder so ein bisschen so, zumindest so zweifelhafte Typen kann er halt eben auch echt gut, ja.
Ja, siehe Django Unchained, ja, so, ne? Genau. Also ich meine, seine Rolle da war halt auch so, hat halt gut zu ihm gepasst irgendwo so. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Julius.
Ja, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich nochmal John Wick sagen werde. Sage jetzt hiermit John Wick 4. und das dann, da haben wir den auch vorhin schon angesprochenen Chad Stahelski, der mittlerweile die Reihe, glaube ich, alleine fortführt. Ich weiß gar nicht, ob David Leitch, vielleicht ist er noch als Produzent dabei oder sowas.
Haben
ich weiß
die sich
gar
nicht auch
noch.
Irgendwie so ein bisschen verkracht?
Ja, oder zumindest so beim ersten? Quasi aufgeteilt, dass sie jetzt halt ihre eigenen Dinger machen und halt so dieses Action, diesen Action-Stil, den sie etabliert haben, halt ist quasi zweifach weiterführen. Und hat eben auch schon, ja, wie man ja irgendwie bei sowas hier wie dem Extraction mit Chris Hemsworth gesehen hat bei Netflix, hat eben auch schon Nachahmer oder zumindest, das klingt immer so negativ, aber Leute, die das halt eben jetzt auch so Action halt so auch so inszenieren gefunden
Inspiration.
Haben. Ja, die davon inspiriert sich haben inspirieren lassen, ja. Ja, John Wick 4 ist halt, ich meine, ich mochte die ersten drei sehr, sehr gerne. Würde tatsächlich auch so weit gehen zu sagen, dass sie mit jedem Teil besser geworden sind bislang. Ich fand den dritten Teil absolut herausragend auch. Und beim vierten sind es vor allem halt eben auch da wieder jetzt die Neuzugänge, die da wird ja immer ein großes Personal an Nebenfiguren verheizt, die im John Wick Film, weil eigentlich jeder, der nicht John Wick ist oder halt wie heißt denn sein Winston, sein Mentor, die werden ja eigentlich immer dann irgendwie früher oder später eigentlich von John Wick besiegt und getötet, und deswegen sind jetzt hier auch wieder haufenweise neue Leute dabei, unter anderem nämlich Donnie Yen, eine absolute Martial Arts Legende aus Asien, und nämlich auch noch Scott Adkins, der sozusagen dann aus der westlichen Welt eine Martial Arts Legende, vielleicht nicht ganz so eine Legende wie Donnie Yen, aber auch auf jeden Fall ein sehr, vor allem auch, finde ich, sehr sympathischer Typ, der halt einfach auch echt gut so, so Bösewichte in solchen, Actionfilmen halt spielen kann. Ich bin mal gespannt, welche Art von Rolle hier ihm abverlangt wird, ob er halt nur wieder irgendwie so einen osteuropäischen Bösewicht mit Bart und finsterem Blick spielt oder ob er tatsächlich irgendwie so ein bisschen halt eben, was er eigentlich auch kann, nämlich so seine komödiantische Seite vielleicht oder sowas rausstellen darf. Und was halt eben Donnie Yen in so einem Film halt eben noch leisten kann oder halt eben auch in Scott Adkins, der sowieso so viel mit körperlicher Action und halt echter, wirklicher, vor der Kamera performter Action und sowas halt, die davon leben, bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Ich hoffe, dass sie was draus machen, weil ich meine, nachdem sie schon, finde ich, in Teil 3 die beiden Darsteller aus The Raid irgendwie, wie ich finde, so ein bisschen verhunzt
haben. Nein, gar nicht. gar nicht.
Weiß ich nicht. Also Teil 3 fand ich tatsächlich den anstrengendsten Film, muss ich irgendwie sagen, obwohl ich so die Anfangssequenzen irgendwie noch ganz nett fand, aber je länger dieser Film wurde, desto größer wurde irgendwie mein Gestresst-Level so, wann hört das endlich auf? Und wie gesagt, da sind wir halt wieder bei diesem Thema so, wo ich denke so, eigentlich sollte ich die vielleicht irgendwo cool finden, aber ich krieg's einfach nicht hin. Deswegen ist so John Wick bei mir auch mehr so die Pflicht so. So klar gucke ich mir den an, weil ich jetzt alle drei Filme schon gesehen habe, aber ist jetzt nicht so ein Film, wo ich drauf brenne und ja, da können Sie mich auch als Liebhaber des asiatischen Kinos nicht unbedingt mit Donnie Yen hervorlocken, aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ich meine, das Tolle ist halt immer noch, dass so ein Keanu Reeves da irgendwo seine neue Nische gefunden hat und ja auch immer noch mit einem Übereifer dabei ist, ja, all diese Stunts auch irgendwie selbst zu performen und sich darauf vorzubereiten und hast du nicht gesehen. Aber ja, brenne ich jetzt nicht so krass für, muss ich leider ehrlich gestehen hier.
Ja, ich stehe dem Ganzen relativ emotionslos gegenüber.
Ich war bei drei Positionen. Ja,
also ich werde mir den auf jeden Fall angucken, ja. Aber Teil 3 fand ich schon too much, wie er mit seiner Mythologie dann eben doch umgeht und auch bisschen lächerlich.
Ja, aber ich finde eigentlich, das ist auch eine Sache, die neben dieser Action halt so herausragend, das ist halt eben, ich glaube, ich fände es tatsächlich alles nur halb so gut, auch wenn nicht noch dieses völlig, natürlich ist das völlig drüber, aber irgendwie ist gerade auch so dieser ganze Unterbau und diese völlig bekloppte Parallelwelt mit ihren Attentätern und Goldmünzen und sowas. Wenn es das nicht gäbe, dann finde ich irgendwie, würde zumindest was fehlen, den Film auch. Und ich bin auch immer schon so ein bisschen gespannt, wie sie das jetzt noch weiter ausbauen in den neuen Teilen und so. Ob ich dann noch irgendwie noch diese Serie, die jetzt auch noch kommen soll, stimmt, ich das dann alles auch noch brauche, weiß ich nicht.
Und Spin-offs und
ja. Vor allem, weil ich dann mir auch ziemlich sicher bin, dass da auch nicht das Niveau auch in den Action-Szenen gehalten werden kann und auch vielleicht auch nicht so, das funktioniert, wenn es nicht auf anderthalb Stunden komprimiert ist oder weiß nicht, 2 Stunden. Aber naja, mal gucken.
Was ich mich immer frage, warum ist noch kein Spieleentwickler irgendwie gekommen?
Ich glaube, es gibt doch eins, oder? Also zumindest ist es so ein Indie-Titel, aber eher nur so.
Naja, aber so ein Triple-A-Titel irgendwie so mit in dieser Welt. Aber gut, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich GTA mit krasseren und vielleicht läuft neben dir so ein Begleithund rum oder so. Aber naja. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen wie so eine Videospielwelt an, so. Das ist
ja,
auf jeden
Frage.
Fall irgendwie so ganz interessant.
Das fand ich in Teil 2 auch noch ganz charmant, muss ich dazu sagen. Ich hatte dann vor allem meine Probleme mit Teil 3.
Ja, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Film und das ist die Fortsetzung zum vielleicht besten Spider-Man-Film überhaupt, nämlich Across the Spider-Verse, die Fortsetzung vom 2018er Into the Spider-Verse oder wie er auf Neudeutsch heißt, A New Universe, ja. Was ich auch nie so wirklich verstanden habe.
Wer ist denn der Neue? Ist denn Across a New Universe?
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Und da wurde jetzt vor kurzem so ein erster Teaser gedroppt und ich finde den ersten ja wirklich fantastisch. Also, und nur das auf so vielen Ebenen. Also erstmal allein so als Spider-Man-Fan hat mich der total abgeholt. Als Fan von Animationsfilmen war ich sowieso total begeistert, was dieser Film sich auch irgendwo visuell getraut hat und wie der hier halt auch wirklich es geschafft hat, so Comic-Panels lebendig werden zu lassen. dann diese Story, die einfach mal auch gezeigt hat, wie man diese unterschiedlichen Spider-Versionen aus anderen Universen zusammenpacken kann. Hier haben wir dann wieder den Bogen auch zu einem Nick Cage, der ja hier als Spider-Man Noir ja. irgendwie auch
absolut großartig.
Großartig besetzt ist irgendwie. Und jetzt Across the Spider-Verse ist ja sogar ein Zweiteiler, der das dann werden soll. Also das hier ist jetzt quasi nur Part 1 und irgendwie, glaube ich, 2023 kommt dann irgendwie so Part 2. Jetzt haben wir dann auch irgendwie noch Oscar Isaac als Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099, den man in der Post-Credit-Scene von Into the Spider-Verse schon gesehen hat. Mhm. Und ja, also ich hoffe einfach, dass das Team hinter dem Ganzen wirklich auch dieses Niveau von dem ersten Film halten kann, weil das ist wirklich für mich immer noch einer der tollsten Spider-Man-Filme überhaupt so. Also gerade auch, was alles angeht eigentlich.
Ja, also ich bin da tatsächlich, es wirkte zumindest im Trailer so, und ich glaube, es ist auch schon bestätigt, dass tatsächlich dass da so ein verschiedene Spider-Welten gehen wird und quasi in jeder Welt ein anderer visueller Stil ist oder ein anderer Animationsstil. Ne? Und es ist ja im Prinzip ein bisschen noch dieses Konzept, was sie im ersten Teil hatten, noch weiter gedacht oder auf die Spitze getrieben, wo er dann sozusagen verschiedene Figuren oder verschiedene Stile, also dieses Cartoon-Schwein und die Anime, das Anime-Mädchen und irgendwie den Spider-Man Noir in Schwarz-Weiß, und die sind alle quasi in eine Welt gekommen. Und jetzt machen wir sozusagen den Schritt in die andere Richtung und gehen mit einer Figur, also mit oder mit den Hauptfiguren, dann halt eben in diese ganzen verschiedenen Welten, und dann ändert sich halt jeweils der komplette Stil des Films. Das ist halt einfach, ich finde, das klingt einfach super geil. Und das wird bestimmt auch echt wieder ein toller Film.
Ich habe den Teaser nicht gesehen. Ich fand den ersten Teil aber auch sehr beeindruckend animiert und sehr mitreißend vor allem. Den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Also es steht jetzt wahrscheinlich nicht ganz oben bei mir, aber wenn er da ist, gucke ich ihn.
Wir sind jetzt, glaube ich, durch all unsere fünf Filme durch, aber weil ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jeder von uns hat ja noch so einen kleinen extra Tipp irgendwie mit dabei. Dann würde ich sagen, gehen wir die Reihe noch einmal rum. Und jeder stellt noch einen Film vor. Weil, warum nicht? Ist 2022. Pascal darf anfangen.
Gut, mein Geheimtipp hört auf den Namen Pleasure. Startet am 13. Januar schon im Kino und ist ein schwedisches Drama. Ich weiß nicht, ob es ein Drama ist. Es geht um ein 19-jähriges Mädchen aus Schweden, das sich dazu entscheidet, die größte Pornodarstellerin aller Zeiten zu werden. Und nach Los Angeles reist und dann schnell feststellt, okay, so einfach ist das dann doch nicht wie gedacht, und so ein bisschen in dieses, in diesen Porno-Fleischwolf reinkommt. Und ja, mehr ist es eigentlich auch nicht. Also es ist wirklich, es ist nicht neu, dass mit dem Pornogeschäft abgerechnet wird, aber es ist auch nie falsch. Und ich fand den Trailer schon sehr einnehmend und sehr interessant, wie er das aus dieser Sicht von dem Mädchen, deren größter Traum es ist, Pornodarstellerin zu werden, zeigt, wie sie da auf den harten Boden der Realität fällt.
Hat gesagt.
Genau. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, und ich freue mich auch, dass der schon quasi am 13. Januar anläuft.
Klingt aber auch echt nach hartem Tobak, oder? Also ja. Das, glaube ich, wird kein angenehmer Film werden, aber klingt auf jeden Fall echt sehr, sehr interessant.
Hat man denn da schon was so gehört? Ist der schon irgendwie auf irgendwie Festivals oder sowas gelaufen?
Der ist, glaube ich, schon auf Festivals gelaufen, ja. Und die Stimmen waren wohl kontroverser Film,
ja.
Hart, aber wohl auch sehr beeindruckend.
Ich habe tatsächlich den Trailer nicht gesehen und auch sonst noch gar nichts davon. Ja,
der Trailer bekommen. Ist auch schon.
Ja, das ist wahrscheinlich schon, zeigt wahrscheinlich schon, wo es in die Reise geht.
Ja, ja.
Okay, ja, da habt ihr das Pleasure, ja. 13. Januar, ja?
13. Januar, wenn ich jetzt
geht
nicht...
Geht das neue Jahr ja direkt cool los.
Ja.
Ja, Julius.
Ja, ich hab den schlussendlich als meinen Geheimtipp genommen, weil es der einzige Film ist auf meiner Liste, der nicht ins Kino kommt.
Oh.
Nicht, weil das irgendwie so ein kleines Ding wäre. Ich habe nämlich Knives Out 2 auf meiner Liste, und Knives Out war 2020 sogar mein Lieblingsfilm. Also es ist jetzt, es ist eher auch einer der Filme, auf den ich mich am allermeisten freue. Wie gesagt, das ist halt jetzt ja mittlerweile, nachdem der erste Teil noch regulär ins Kino gekommen ist, hat der Netflix jetzt die Reihe übernommen. Und Rian Johnson, der den ersten Teil schon geschrieben und inszeniert hat, ist jetzt auch wieder dabei und macht die Dinger jetzt aber für Netflix. Das heißt, wahrscheinlich gibt es vielleicht so einen kurzen Kinostart wieder, so wie ja Netflix das manchmal macht bei größeren Titeln. Es ist aber hauptsächlich ein Streaming-Film, was ein bisschen schade ist, weil ich den ersten schon auch sehr gerne im Kino gesehen habe. Und ich glaube aber im Endeffekt macht es, der tut es jetzt der Qualität erstmal ja keinen Abbruch. Und die wird sicherlich auch hier wieder herausragend sein, weil ich fand einfach, dass Knives Out war einer der am spaßigsten, überraschendsten und irgendwie auch echt am besten inszenierten Filme. Also Rian Johnson ist ja so ein bisschen im Internetkreisen so eine Teufelsfigur fast schon, weil halt irgendwie nicht alle mit seinen Entscheidungen bei Star Wars 8 einverstanden waren. Und gilt ja bis heute immer noch so ein bisschen so als der Typ, der irgendwie Star Wars ruiniert hat, womit ihm halt eben völlig Unrecht tut. Unabhängig von der Qualität von Star Wars 8, und da sollte es hier nicht drum gehen, aber er ist halt einfach ein herausragender Regisseur und hat halt einfach mit Knives Out bewiesen, dass er auch dieses Krimi-Genre halt einfach beherrscht, wie kaum ein zweiter. Ich bin selber kein großer Krimi-Kenner, aber selbst für mich war das so ein Riesenspaß mit diesem tollen Ensemble, mit Daniel Craig, der als Benoit Blanc da irgendwie sich mit so einem völlig skurrilen Akzent irgendwie richtig viel Spaß halt auch hat. Und der Film halt auch einfach von vorne bis hinten einfach mit super Überraschungen aufwartet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das beim zweiten und ich glaube ein dritter ist auch schon in Arbeit, auch bei Netflix, dass das wieder genauso wird.
Daniel Craig ist auch wieder mit dabei, oder?
Genau, es ist aber keine Fortsetzung in dem Sinne, dass das jetzt die Geschichte weitererzählt, sondern es ist halt einfach ein neuer Fall für Benoit Blanc oder sowas. Sondern es ist dieselbe und es gibt wohl auch dann tatsächlich nur diese eine Figur, die nochmal auftritt und dann alle anderen, also ein komplett neues Ensemble drumherum.
Na gut, bietet sich ja an so, ne? Ich meine, hier Arsène Lupin und so, ja. Die Agatha Christie und so, die haben das ja alle irgendwo vorgemacht, auch wie man das hinkriegen kann, warum nicht. Also ich fand den Knives Out, den ersten, auch wirklich sehr sympathisch, fand den auch sehr unterhaltsam. Ob ich jetzt brenne für den zweiten Teil, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Wenn du mir jetzt sagst, okay, kommt denn auf Netflix, ja klar, also werde ich mir natürlich angucken. Wie gesagt, ich fand den damals auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam, aber wo ich mir jetzt auch gedacht habe, okay, gut, hätte ich jetzt keinen zweiten Teil gebraucht. So, ja.
Ja, ich fand den ersten auch sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam, sehr spielfreudig. Hat mir großen Spaß gemacht, den damals im Kino zu schauen. Ob ich einen zweiten Teil brauche, würde ich wahrscheinlich eher nein sagen, wobei das Konzept dieser Kriminalgeschichten das ja durchaus hergibt. Also ich verstehe das schon, das kann man schon machen. Und dass Rian Johnson, der absolut grandios ist, auch sein Star Wars ist absolut grandios, wieder dabei ist, das macht dann schon Lust, den zu sehen. Ich glaube, dass der auch wieder sehr spaßig wird.
Ja, denke ich mal auch.
Auf der weitere Cast, hast du da schon einen Namen?
Nee.
Also ich weiß, Edward Norton ist dabei auf jeden Fall.
Stimmt, jetzt wo du sagst, glaube ich, habe ich schon mal, aber ich habe, ansonsten kann ich nicht dienen.
Ja, weil das sind auf jeden Fall auch nur große Namen.
Ja, ich meine, das hat sich ja schon beim ersten Teil gezeigt, ne? Also Rian Johnson ist auch so jemand, der so einen Status erreicht hat. Erst recht, wenn er noch irgendwie so ein gutes Drehbuch abliefert, dann wird es kaum jemanden geben, der sagt, ach nö,
habe ich keinen Bock drauf. Ja, eben. Und der erste hat es ja gezeigt, so dass vor allen Dingen, dass er halt auch mit so einem großen Cast irgendwie so gut umgehen kann, dass halt irgendwie nicht einer am Ende irgendwie unter den Tisch fällt, so nach dem Motto, ja, aber den hat er kaum genutzt oder die ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Mhm. So. Ja. Das hat ja echt wirklich gut funktioniert und hat einen ja auch schön, hat er ja auch wirklich gut die Spannung gehalten. Und weil es jetzt hier erwähnt wurde, ja, ich mag Star Wars 8 auch. Also, gut. Dann kommen wir zu meinem Film, zu dem man nichts weiter weiß, außer den Titel und dass es ein Poster dazu gibt, nämlich der neue Film von Jordan Peele namens Nope. Und man weiß, Daniel Kaluuya wird mitspielen, Kiki Palmer und Steven Yeun. Und interessanterweise habe ich vorhin noch gelesen, dass Jesse Plemons hat seine Rolle in diesem Film abgelehnt, weil er für Martin Scorsese dann die Kamera gegangen ist.
Verständlich.
Obwohl, ich meine, Jordan Peele mitzumachen ist vielleicht auch ganz. Wie gesagt, man weiß über diesen Film noch gar nichts. Es gibt dieses Poster. Man sieht einen düsteren Nachthimmel voller Wolken. Unten in einem Tal ist ein hell beleuchteter Karneval, Jahrmarkt, irgendwie was. Und über all dem schwebt eine kreisrunde Wolke, aus der so ein Seil mit Wimpeln irgendwie hängt. Also so die Theorien schwanken von, vielleicht geht's jetzt mal um UFOs, außerirdische
Horrorclowns.
Horrorclowns in Wolken, keine Ahnung. Aber ich finde, Jordan Peele ist für mich einfach auch mittlerweile jemand geworden. So, wenn ich höre, okay, da hat irgendwie einen neuen Film in der Planung, weil ich fand Get Out großartig. Ich fand auch Us unglaublich gut, allein auch von den schauspielerischen Leistungen, die dahingelegt wurden. Also von mir aus immer gerne, so auch wenn ich noch überhaupt nichts weiß, außer dass das Ding Nope heißt.
Ja, das ist ja auch schön, dass er das erlebt man in unserem Beruf leider viel zu selten eigentlich, dass man so wirklich mal so echt überrascht werden kann von Filmen. Und das haben es tatsächlich jetzt sowohl bei Get Out als auch bei Wir, heißt der, glaube ich, ne, heißt, glaube ich, auf Deutsch Wir, echt halt geschafft, die abgesehen von einem Trailer und halt irgendwie so einer grundlegenden Prämisse oder sowas, halt nichts über den Film zu verraten. Und dass man da eigentlich dann wirklich überrascht werden kann davon, ist eigentlich echt toll. Und da bin ich auch sicher, dass Jordan Peele da wieder irgendwie was Tolles aus dem Hut zaubern wird. Auch wenn ich Wir jetzt nicht ganz so gut fand wie Get Out. Und ich bin aber da trotzdem noch sehr, sehr voller Vorfreude eigentlich. Mhm.
Ja, Jordan Peele auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Name. Get Out fand ich super. Wir fand ich schwierig, aber wenn man sagt, toll gespielt, stimmt, ja. Ich bin gespannt, freue ich mich drauf.
Gut, dann haben wir jetzt, wie viele Filme haben wir denn jetzt? 15 plus 3, 18 Filme. 18 Filme für 2022. Ist natürlich nur unsere kleine, feine Auswahl hier gewesen. Es gibt ja noch mehr, weiß nicht, gibt es wieder von Filmstarts eigentlich so eine große, fette Liste?
Es gibt auch eine große, fette Liste, gibt es glaube ich dieses Jahr nicht. Es gibt auch so eine persönliche Favoritenliste. Stimmt, wo genau. Dann auch Paul, auch wo Pascal auch noch mal was zu tiefe Wasser schreiben wird oder geschrieben haben wird. Ich weiß nicht genau, wie das von der Veröffentlichung
Stimmt, vor allem das, nee, der Artikel ist sogar schon online, ich verlinke dir, und vor allem das Lustige ist, dass in diesem Artikel Julius was zu The Batman schreibt und ich was zu Doctor Strange 2. So. Also ja, schon genau.
Verkehrte Welt.
Ich packe den auf jeden Fall hier auch nochmal in den Beschreibungstext von diesem Podcast, dann könnt ihr euch den auch nochmal durchlesen, weil da sind ja auch noch ein paar andere Filme so mit drin. Mhm. Und ja, 2022, was erhofft ihr euch so allgemein einfach?
Ja, dass es hoffentlich man wieder ins Kino gehen kann, ohne, dass die Filme nicht nochmal alle wieder verschoben werden, dass es irgendwie die nächste Verschiebungswelle gibt. Und es ist ja jetzt schon so, dass im Januar, Februar kaum noch was startet, weil halt alle Angst haben, dass ihre Filme halt baden gehen an den Kinokassen, weil niemand reingehen kann so richtig oder alle halt Angst haben und dass man halt, ja, dass es halt einfach wieder das Kinoerlebnis wieder zurückkommt, so wie es halt früher war, dass man halt echt wieder in vollen Kinos sitzen kann und mit lauter Leuten um sich drum herum und ohne, dass man irgendwie Angst haben muss.
Ja, kann ich nur zustimmen, dass wieder diese Normalität halt einfach wieder da ist, dass man nicht mehr bangen muss, dass irgendwie ein Film verschoben wird. Das hoffe ich.
Und wir haben ja hier in Berlin, finde ich, auch immer noch Glück, so was Kinos an sich angeht, weil wir ja nicht nur so die großen Ketten haben, sondern halt auch die ganzen schönen, kleinen, feinen Programmkinos. Ja. Weil wir haben ja jetzt hier auch ein paar Filme auf unseren Listen gehabt, die jetzt nicht unbedingt so Mainstream-tauglich sind. Gerade Pascal guckt noch mal so auf sein. Meint er jetzt nicht? Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin in Rostock aufgewachsen und wir haben da jetzt so zwei Kinos. Das sind CineStars und ja, da kriegst du halt auch nur eine bestimmte Auswahl irgendwie an Filmen zu sehen. So, ne? Und ich kenne auch viele, die uns hier zuhören, die dann auch irgendwo eher in kleineren Ortschaften wohnen, wo nicht alles läuft. So, ne? Und ja, deswegen, ich hoffe auch, dass wir irgendwie wieder so ein bisschen Normalität zurückerlangen. Mhm. Muss man halt einfach mal gucken, wie sich alles so entwickelt. Aber wie gesagt, das waren unsere Tipps für 2022. Ich denke mal, zu sehr, sehr vielen davon wird es auch hier einen Podcast geben. Vielleicht nicht unbedingt zu den Filmen, die Pascal
sind. Dankeschön.
Außer Mission Impossible 7. Ja. Obwohl, wenn es nach Björn gehen würde, gibt es bestimmt vielleicht auch einen Adam Sandler
Sonderpodcast. Pascal und Björn und dir.
Ja, ich hab mich mit Björn auch schon sehr ausführlich und lange über Jack und Jill unterhalten. Ja. Warum nicht auch das? wird sich zeigen, was das Jahr noch so bringt. Ne? So, Julius, auf jeden Fall dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst.
Ja, sehr gerne. Und vor allem hat mich gefreut, dass ich mit Pascal war, ich glaube, ich noch nie im Podcast zusammen. Es war schön, dass das jetzt mal geklappt hat.
Bist du sicher?
Ja, waren wir schon mal. Echt, die ist jetzt falsch dargemisst.
Ist egal, wir lassen so oder so.
Ja, oder so oder so. Genau,
wir lassen kann ich hier bei Leinwand liebe Träume wahr werden. Ja. Es tut mir auch nochmal leid, dass ich dir The Batman geklaut habe. Okay. Aber ich habe halt unseren Chatverlauf zuerst geöffnet und damit habe ich das.
Tatsachen geschaffen.
Genau. Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall auch. Ich finde es ja immer toll so, weil wenn ich weiß, Pascal kommt in diesen Podcast, weiß ich, okay, die werden auch mal ein bisschen kontroversere Meinungen ausgeteilt und vor allen Dingen auch tolle Filme vorgestellt, die halt vielleicht einfach kein großes Mainstream-Publikum ansprechen, aber da werde ich mir auf jeden Fall auch ein paar auf die Liste packen. Ja, und der größte Dank geht natürlich allen da draußen, die uns auch im neuen Jahr fleißig zuhören. Und mir wurde jetzt gesagt, man kann wohl auch bei Spotify Sternewertungen geben. Also jetzt, weil dann wird sich der Tobi nämlich freuen, bewertet uns nicht nur auf eurer Apple Podcast App, sondern jetzt auch offiziell bei Spotify. Vielleicht müsst ihr die App nochmal updaten oder so, keine Ahnung. Das würde uns natürlich sehr freuen, weil als ich jetzt vorhin vor dieser Aufnahme geguckt habe, waren wir in den Apple Podcast Charts, was Filme angeht, auf Platz 6.
Wow.
Boom.
Verdient.
In den Top 10. Das freut uns natürlich sehr. Das haben wir euch da draußen zu verdanken. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt oder Filmtipps für uns hier, dann einfach an leinwandliebertfilmstarts.de. Freuen wir uns auch drüber. Und ja, nochmal frohes neues Jahr und geht fleißig ins Kino. Wir hören uns dann regulär nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.